Dinge, die man wirklich mit Herzblut umsetzen möchte, die einem so ganz wichtig sind. Ich glaube, die muss man versuchen, irgendwie umzusetzen. Und wenn man am Ende des Tages herausfindet, ich konnte sie nicht umsetzen, weil, dann wird man sich zumindest nie den Vorwurf machen müssen, hätte ich doch.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einem richtig geilen Podcast-Interview, weil ich habe nämlich zu Gast die liebe Dr. Caroline Pape-Köhler, beziehungsweise, muss ich korrigieren, Privatdozentin Dr. Caroline Pape-Köhler. Ja, wir wollen ja hier ganz korrekt sein und es ist mir einfach auch eine absolute Ehre, weil Carolina kenne ich mittlerweile schon seit über einem Jahr und ich muss ja sagen, insgeheim habe ich schon seit über einem Jahr darauf gehofft, dass dieses Podcast-Interview endlich mal zustande kommt. Und deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass es passiert ist. Aber was ist dazwischen passiert? Warum ist es so lange nicht entstanden? Und das hat einfach damit zu tun, dass Carolina und ich uns kennengelernt haben, als sie letztes Jahr bei mir im Gründungsmentoring bei Goldrichtig Gründen dabei war. Und seitdem aber ganz viel bei Carolina passiert ist. Unter anderem ist sie jetzt auch mit als Doppelspitze als Chefin, als Teilzeitchefin oder auch einfach, finde ich ehrlich gesagt, ganz wurscht, ob Teilzeit oder nicht, Chefin ist Chefin, mit in der Klinik und dementsprechend sehr ausgebucht, die Dame. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute sich die Zeit nimmt, ganz viele spannende Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen, liebe Carolina, und sag doch einfach mal selber, wie kommt es dazu und wie kommt es dazu, dass wir hier heute im Interview sind überhaupt erstmal und warum du eigentlich mich damals rausgesucht hast, dass wir uns überhaupt kennenlernen durften beim Gründungsmentoring.
Ja, liebe Juli, vielen Dank, dass du so nett über mich gesprochen hast. Ich freue mich auch, dass wir jetzt hier dieses Interview führen können. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass wir heute ein ganz anderes Interview über ein ganz anderes Thema führen würden. Denn damals haben wir uns kennengelernt, weil ich die Idee hatte, mich neben meiner Tätigkeit als Ärztin selbstständig zu machen mit einer Gesundheits-App. Ich bin schon längere Zeit in der Adipositas-Chirurgie tätig und leite eben jetzt seit Oktober letzten Jahres zusammen mit meiner lieben Kollegin die Adipositas-Klinik in Bielefeld und stelle heute wie damals immer wieder fest, dass Adipositas-Patienten häufig schwimmen auf dem Weg zu ihrer geeigneten Therapie. Und um meinen Patienten oder eigentlich allen Patienten, die an Adipositas leiden, da den richtigen roten Faden durch die Therapie zu zeigen, dachte ich daran, eine App zu gründen, mit der man eben den Patienten helfen kann. Und mit dieser Idee bin ich ja damals auf dich zugegangen und habe gedacht, liebe Juli, ich habe eine Idee, aber ich weiß leider gar nicht, wie das funktioniert mit der Selbstständigkeit und was sind denn jetzt überhaupt die nächsten Schritte und was muss ich tun? Und habe damals eben dieses Gründungsmentoring gemacht. Das Gründungsmentoring war super. Es hat mir die Augen geöffnet für ganz viele Aspekte in meinem Leben. Und ich konnte viele Dinge daraus für mich selbst, auch für meinen Alltag mitnehmen und auch für meine heutige Klinikstätigkeit. Auch wenn es bis heute diese App noch nicht gibt, außer in meinem Kopf, wird es diese App irgendwann geben. Und ich freue mich wahnsinnig drauf und ich freue mich darüber, dass wir heute miteinander sprechen über ganz verschiedene Dinge.
Boah, das hast du gerade so schön gesagt. Und da kommt wirklich mir als erstes der Gedanke aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne? Wenn wir eine Idee haben in unserem Kopf und wenn wir diese Vision haben und es brennt uns unter den Nägeln, so wie ich dich einfach auch vor einem Jahr kennengelernt habe, mit dieser App weiß ich, sie wird kommen, ne? Und was lange währt, wird gut. Und dementsprechend bin ich da schon jetzt Feuer und Flamme dafür, wenn sie dann weiter im Entstehungsprozess vorangetrieben wird. Und auch an der Stelle übrigens, ne, ich freue mich so doll, dass du gerade auch nochmal so super liebe Worte gesagt hast zum Gründungsmentoring, weil es geht ja in die nächste Runde jetzt ganz, ganz bald schon. Also wenn du sagst, ich habe auch diese Idee und dieses Gefühl, dass die Selbstständigkeit was für dich ist, ne, dann trag dich unbedingt noch in die Warteliste ein. Die ist jetzt aktuell noch offen für goldrichtig Gründen und sei mit dabei, wenn es wieder losgeht, in der nächsten Runde vom Gründungsmentoring. Und ich packe dir das alles in die Shownotes, kannst du dir da direkt anklicken und dann kriegst du alle Infos, sobald es soweit ist. Und jetzt ist natürlich die Frage an dich, weil du das gerade so angesprochen hast, was mich natürlich auch brennend interessiert, ist, was hast du denn mitgenommen vom Gründungsmentoring für dich, für deinen Alltag, aber auch für die neue Stelle? Also so eine Chefarztposition kriegt man ja nicht alle Tage. Was kann man aus dem Gründungsmentoring mitnehmen? Nehmen für so eine Chefarztposition.
Das sind wahnsinnig verschiedene Dinge. Auf der einen Seite hast du mir gezeigt, dass ich mir ein Ziel setzen sollte, ein ganz konkretes Ziel, idealerweise sogar als Bild, und dieses Ziel verfolge und mir auf dem Weg zum Ziel immer wieder kleine Zwischenziele setze. Und ich habe heute noch den Slide vor Augen, wo diese Insel ist. Und du wirst lachen. Meine Patienten benötigen ja auch immer ein Ziel. Sie wollen am Ende des Tages ihr Gesundgewicht erreichen. Und ich versuche ihnen dabei zu helfen. Und mir selbst hat dieses Bild, ein Ziel als Bild darzustellen, super gut geholfen. Und erst heute wieder bei der Sprechstunde habe ich meinen Patientinnen immer individuell versucht, ein Bild darzustellen. Da war zum Beispiel eine Patientin, die hat mir gesagt, sie möchte gerne mit ihrer kleinen Tochter auf einer Schaukel sitzen können. Und momentan geht das nicht, weil sie nicht reinpasst. Und das wäre ihr Wunsch. Und dann haben diese Patientin und ich sofort dieses Bild vor Augen gehabt, wie sie auf dieser Schaukel sitzt. Und schon wird der Therapieweg viel konkreter, weil sie nämlich jetzt ein ganz klares Bild hat. Sie will nicht einfach nur abnehmen oder sie will nicht einfach nur gesünder werden. Nein, sie will auf dieser Schaukel sitzen. Und das, was ich heute mit meiner Patientin erarbeitet habe, habe ich damals mit dir für mich erarbeitet. Und das konnte ich zum Beispiel aus dem Gründungsmentoring mitnehmen, was ich niemals so gedacht hätte. Das ist ein Teil, den ich für meinen Alltag mitgenommen habe. Was ich auch für meinen Alltag mitgenommen habe, das ist, meine Finanzen zu strukturieren. Ich habe jetzt eine neue Position. Ich arbeite jetzt in Teilzeit. Ich habe vorher in Vollzeit gearbeitet. Meine ganze Situation hat sich geändert und es war auch ein Umzug mit dabei. Und diese ganzen Rechnungen, die dann nötig sind, Berechnungen, kann ich mir dies leisten? Kann ich mir das leisten? Was muss ich hier einnehmen, Kinderbetreuung oder was weiß ich, was ansteht, abbilden zu können. Mein Auto ist kaputt gegangen. Kann ich mir dieses Auto leisten oder jenes Auto leisten? Das sind Kleinigkeiten, wo ich sonst wahrscheinlich nur kurz überlegt hätte, wahrscheinlich zwei, drei Zahlen mir angeguckt hätte und dann das für mich entschieden hätte. Jetzt nehme ich eine Excel-Tabelle, die ich anhand deiner Excel-Tabelle für mich umgemünzt habe und berechne dann für mich, wo stehe ich heute, wo stehe ich in 10 Jahren, wo stehe ich in 20 Jahren und wie sieht das alles für mich aus und was sind die nächsten Schritte, die ich jetzt machen muss, wenn ich das und das erreichen möchte. Und oder was muss ich jetzt eben, wo muss ich einsparen, was muss ich weglassen, wenn ich mir jetzt ein schöneres Auto kaufen möchte. Und ja, das sind die zwei wesentlichen Dinge, die ich für mich aus dem Gründungsmentoring mitgenommen habe.
Wow, ich habe so Gänsehaut schon gehabt, als du dieses Bild mit der Schaukel, weil es ist so greifbar. Wir haben es alle sofort im Kopf und wissen genau, wie es sich anfühlt, wenn man auf dieser Schaukel sitzt, ne? Und können uns damit nur erahnen. Also ich saß tatsächlich heute Morgen erst auf einer Schaukel, ne? Weil hier in Australien gibt es mega die hammer coolen Spielplätze. Sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Auch explizit für Erwachsene bestimmte Spielsachen, die gar nicht von Kindern benutzt werden dürfen. Also wirklich richtig coole Spielplätze. Und saß da und das ist ja für mich auch so ein Gefühl von Freiheit, ne? Wenn ich auf so einer Schaukel sitze und einfach schaukel und die Sonne hat geschienen und ich habe in die Bäume hochgeguckt, weil das war so eine große breite Schaukel, wo man sich so reinlegen kann, ne? Die kennt man aus Deutschland auch manchmal, die so große Netze gespannt sind, ne? Und
Nestschaukel.
wie heißt sie?
Nestschaukel.
Genau, so eine Nestschaukel. Da lag ich so drin und dachte so, ah, es ist einfach so gemütlich und schön und toll und mein Leben ist großartig. Ne? Das ist eben so mein Freiheitsgefühl tatsächlich auch mit der Schaukel. Und ich habe mir jetzt, als du darüber gesprochen hast, so dieses Gefühl gehabt, so wow, wenn ich das nicht hätte, wie mir ich mich eingeschränkt fühlen würde. Ne? Und dementsprechend glaube ich, ist es super, super schön, auch genau an solchen konkreten Beispielen zu arbeiten, ne? Und das ist ja auch, was ich im Gründungsmentoring mache, wirklich, und aber auch beim Investitionskurs wirklich konkret zu werden. Nicht nur allgemein, ja, ich möchte mehr Geld oder ich möchte dieses oder ich möchte jenes, sondern wirklich ganz konkret reinzugehen. Wie, was genau willst du? Wofür machst du das, um dann sowas rauszufinden für die Schaukel mit meinem Kind. Also super schön. Und ich bin natürlich auch mein Mentorenherz ist vor Stolz fast geplatzt, gerade als du gesagt hast, dass du die Tabelle weiter auch nutzt und auch entsprechend für dich umgemünzt hast, weil damit zeigt es auch wieder, ja, es ist wirklich auch etwas Handfestes, was du langfristig für dich weiter nutzen kannst, ne? Und das ist auch irgendwie immer wieder spannend, weil ich ja letztes Jahr, als du mit reingekommen bist im Gründungsmentoring, noch gar nicht den Investitionskurs hatte. Nichtsdestotrotz habe ich da schon unglaublich viel Wert auf die Finanzen gelegt, weil natürlich wir ja arbeiten, unter anderem auch, um Geld zu verdienen, unter anderem auch, um für uns mehr Zeit zu gewinnen. Ja, es ist ja immer individuell, warum wir uns selbstständig machen, aber es ist häufig, ja, um finanzielle Ziele zu erreichen, um mehr Zeit zu gewinnen und dementsprechend auch in kürzerer Arbeitszeit eventuell mehr Geld zu bekommen. Ne? Also auch das sind ja Dinge und wenn man sich so selbstständig macht, dann sind Finanzen ein Riesenthema und das vergessen ganz viele. Und da habe ich schon immer einen Schwerpunkt drauf gelegt und daraus ist ja auch der Investitionskurs entstanden, unter anderem. Also man kann ja nicht sagen, okay, das ist hier Stopp und da starte ich. Ich packe ja mein Wissen überall immer mit rein, ne, und gebe immer mein Bestes in alles und in meine Kundinnen definitiv. Und deswegen bin ich da gerade richtig, richtig glücklich, dass du das weiter auch für dich nutzt. Gerade mit dem Investitionskurs und auch mit dem fortgeführten Programm. Ich habe ja auch das 12-Monats-Programm, die Money Dates. entwickelt genau dafür, weil eben auch meine Finanzkundinnen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, genauso wie du, ich habe dieses Problem, dass ich nicht offen über mein Geld spreche oder viel zu wenig. Und da habe ich gesagt, hey, das ist, dem können wir ganz easy Abhilfe schaffen. Und so dass ich da die Money Dates eingeführt habe, wo wir regelmäßig ganz offen und ehrlich über Geld sprechen, über unser Geld sprechen und auch über unter anderem Glaubenssätze, die eben damit zusammenhängen, was bedeutet Geld eigentlich für uns und was haben wir für ein Gefühl, wenn wir entsprechend mehr Geld haben wollen? Ne, das ist ja auch so ein Riesenthema von, wie denken wir über die Menschen, die mehr Geld einfordern? Ne, werten wir sie ab, weil wir sagen, das ist ja gierig. Ne, das ist ja so ein ganz typisches Ding. Menschen, die mehr Geld haben wollen, die sind gierig. Oder ganz typisch auch, ich hatte die Geldglaubenssätze mit meinen Finanzgenies, wo auch herausgekommen ist, dass reiche Menschen nicht unsere Liga sind. Oder von meinen Finanzgenies. Ne? Das reiche Menschen, da gehören wir nicht dazu. Ne? Das sind die und wir sind hier. Ne? Das ist auch ganz spannend, weil es gibt es natürlich nicht. Es gibt keine, das ist alles in unserem Kopf, diese selbsternannte Hierarchie. Ne? Und was mir ja aber ganz wichtig ist und meine Mission und warum ich immer wieder losgehe, ist ja, weil ich sage, hey, wir dürfen es alle selber lernen für uns, weil es gehört ganz normal dazu. Ja, wir sind in einer Gesellschaft, wo Geld ganz normal ist. Und ich finde, wenn wir alles, gerade im Gesundheitssystem, auch ist ja jetzt ganz, ganz groß diese ganzheitliche Herangehensweise an der Medizin. Und meine Herangehensweise ist eine ganzheitliche ans Leben. Und da gehört Geld easy peasy genauso wie Gesundheit und sonst irgendwas mit dazu. Ne? Und da dürfen wir aber auch einfach an uns selbst immer wieder weiter arbeiten und das auch lernen, so wie du das gesagt hast, ne? Das Lernen da ganz offen und auch auf Augenhöhe darüber zu kommunizieren über Geld. Und was mir auch wichtig ist, ist nicht nur für uns selber, sondern wenn wir es selbst gelernt haben, dann geben wir es ja auch weiter. Und ich weiß ja jetzt nun, weil ich dich ja auch vor einem Jahr schon kennengelernt habe und wir immer wieder im Austausch sind, dass du ja auch Kinder hast. Und ich bin der Meinung, wenn wir es können und wir es gut vorleben, dann haben unsere Kinder die Chance, es von uns in Anführungszeichen automatisch zu lernen. Ne? Und ansonsten geben wir unsere Ängste und Blockaden irgendwie nur an unsere Kinder weiter und übertragen die an die und die nehmen die auf, obwohl es eigentlich gar nicht ihre sind. Ne? Ganz viele von meinen Finanzgenies, wo wir darüber sprechen, kommt dann im Nachhinein irgendwie raus, ja, das sind die Gedanken von meinen Eltern und die habe ich irgendwie so übernommen. Wie siehst du das? Wie hast du das bis jetzt erlebt, vielleicht auch bei dir privat mit deinem, in deiner Familie, mit deinem Umfeld rund um Geld?
Ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Es ist tatsächlich so, dass man auch diese Dinge von seinen Eltern zum Teil übernimmt und eben auch, wenn man selbst Eltern geworden ist, an seine Kinder weitergibt. Ich komme aus einer Familie, wo man immer darauf geachtet hat, dass man genug Geld auf die Seite legt und sich keine zu großen Sprünge leistet und dass dies, das oder jenes eben nicht, ja, dass das eben zu luxuriös ist. Und das erkenne ich bei mir selbst auch. Ich bin selbst auch häufig so, dass ich mich an manchen Stellen dann kaputt spare, ja, dass ich dann mir denke, nein, das gehört nicht zu mir und das kann ich mir nicht leisten. Und genau wie du gesagt hast, die Reichen sind die anderen, da gehöre ich nicht dazu und mich selbst da auch in so Schubladen stecke. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, wie es mir wichtig ist, dass ich meinen Kindern da entsprechende Dinge weitergebe. Und so sind wir zum Beispiel letzte Woche auf einem Flohmarkt gewesen und meine Kinder durften ihre Spielsachen, mit denen sie nicht mehr spielen, verkaufen und das Geld selbstverständlich behalten. Und mit diesem Geld dürfen sie jetzt tun, was sie möchten. Und wir haben dann im Nachhinein besprochen, was sie denn jetzt damit machen wollen. Und dann haben sie gesagt, also die Jüngste hätte sich natürlich am liebsten die ganze Welt von diesem Geld gekauft. Die hat ganz viele tolle Ideen gehabt, was man jetzt alles davon kaufen könnte. Sie ist 5 Jahre alt. Und die beiden Älteren sind 11. Und da war es so, dass meine Tochter gesagt hat, na ja, einen ganz kleinen Teil werde ich ausgeben und aber einen großen Teil werde ich sparen. Sie hat kein konkretes Ziel, worauf sie spart, aber sparen ist wichtig. Und mein Sohn, der ist auch 11, der hat gesagt, ich kaufe mir dies, das und jenes und ein bisschen was werde ich auf die Seite legen. Also drei komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Witzig aber zu sehen, dass beide meine größeren Kinder, genau wie ich, Angst davor hatten, alles auszugeben, sondern sie haben auf jeden Fall was gespart und auf die Seite gelegt.
Ja, sehr, sehr interessant und schöne Anekdote einfach an der Stelle auch. Und was ich aber schon mal sehr schön finde, ist, dass du damit auch noch mal zeigst, was es für Möglichkeiten gibt, dass es eben nicht nur wir haben das, besitzen das und wenn wir es nicht mehr brauchen, dann werfen wir es weg, sondern dass es vielleicht auch jemanden gibt, der es weiter verwenden könnte. Und dass es dann entsprechend auch die Kids eben selbst verkaufen und damit auch ja selber erstmal einen Preis dafür verlangen müssen, einen Preis ansetzen müssen und sagen, hey, hier, ich spinne jetzt mal, ja. Ich habe jetzt hier meine Barbie-Puppe und diese Barbie-Puppe verkaufe ich für 3 Euro. Ja, ich habe keine Ahnung, ne, aber ist jetzt nur das Beispiel und ich verkaufe jetzt diese Barbie-Puppe für 3 Euro. Dann müssen sie ja erstmal selbst festgelegt haben, ich verkaufe die Barbie-Puppe. Sie müssen selbst den Preis festgelegt haben und sie müssen sich dorthin stellen und entsprechend mit diesem Geld auch handhaben, ne? Wenn dann jemand kommt und sagt, und ich kenne das so, wie das auf dem Flohmarkt ist, und die sagen, ja, wie viel kostet die Barbie-Puppe? Und sie sagen 3 Euro und dann wird aber verhandelt und dann heißt es, nee, ich kaufe die für 2 Euro und dann müssen sie sagen, ja, verkaufe ich das jetzt für 2 Euro oder mache ich vielleicht nochmal 2,50 Euro? Also, das ist ja auch eine richtig schöne Herangehensweise, wie Kinder auch damit lernen können, umzugehen mit Geld, ne? Und eben auch selbst Preise festzulegen, selbst zu verhandeln. Also finde ich super, super schön, dass du das auch mit deinen Kids so machst, dass sie da ihre alten Spielzeuge oder auch andere Sachen verkaufen auf dem Flohmarkt, dass du ihnen überhaupt erstmal die Möglichkeit gibst. Also richtig, richtig cool.
Danke. Es macht auch Spaß und ich freue mich. Also im ersten Moment macht man das ja, um eigentlich auch Ballast abzugeben, ne? Den Keller wieder freizukriegen. Aber mir ist diesmal so richtig bewusst geworden, was das für einen wahnsinnigen Lerneffekt hat und wie wertvoll das für die Kinder ist, diese Erfahrung zu machen. Nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich bin ganz glücklich eigentlich von diesem Flohmarkt wieder zurückgekommen, weil ich diesen Lerneffekt so toll fand für die Kinder.
Ja, glaube ich dir sofort. Also alle Eltern, die jetzt zuhören, nehmt es als Inspiration für euch mit, guckt, wo der nächste Flohmarkt ist und schaut mal, was eure Kinder da vielleicht mit auch zur Verfügung stellen können. Aber es ist auch nicht nur für die Kinder, es ist natürlich auch genauso für alle anderen eine super Möglichkeit, selbst Preise festzulegen und verhandeln zu üben, ne? Indem man eben auf dem Flohmarkt entweder Sachen verkauft oder aber auch kauft. Ne? Also es ist in beide Richtungen möglich, um Verhandlungen in kleinen Weisen zu üben. Und was ich aber auch sagen möchte, gerade weil wir ja auch mit der Selbstständigkeit darüber gesprochen haben, Es ist ein hervorragender Test, um mal zu schauen, wie lege ich Preise fest? Wonach entscheide ich, was ist das jetzt wert und für was, welchen Preis gebe ich es denn eigentlich raus? Also das ist ja die Mini-Mini-Variante für, wenn man dann selbst ein Angebot hat, wie du ja dann später deine App. Für wie viel verkaufe ich diese App eigentlich? Was ist sie wert? Welchen Preis setze ich an? Ne? Also auch da darf man immer wieder reinwachsen und auch da darf man natürlich auch Kalkulationen mit nutzen, aber auch genau diesen Lerneffekt von Wert und Preis, den man dann entsprechend selbst auch verteidigen muss als Selbstständiger im Business später. Und ich würde super gerne noch eine abschließende Frage an dich stellen wollen, Carolina, und das ist, dass du ja jetzt beide Welten so hast. Du hast einmal diese Welt als Chefin in der Klinik und hast trotzdem ja deine Vision im Kopf und möchtest auch da vorankommen. Und dann hast du aber natürlich deine Familie, die dich auch sehen will, ne? Also es sind ganz viele verschiedene Bereiche, die du da gerade abdeckst. Und da möchte ich gerne einmal wissen, welchen Tipp, wenn jetzt auch jemand in so einer ähnlichen Situation ist, ne, angestellt, weil immer wieder die Frage auch an mich kommt, ja, kann ich denn eigentlich als Angestellte nebenbei eine Selbstständigkeit aufbauen, beziehungsweise ein Business starten und meine Idee umsetzen? Was würdest du diesen Menschen raten? Was würdest du sagen von deiner Position aktuell? Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Was würdest du denken?
Letztendlich bin ich ja immer der Meinung, alles ist möglich, wenn man es nur stark genug will. Aber als Mutter von drei Kindern werde ich auch immer wieder mir natürlich der Realität bewusst. Und mir passiert es natürlich auch immer wieder, dass ich mir denke, so, und jetzt starte ich aber total durch mit der App noch nebenbei und so weiter. Und dann irgendwie hat das eine Kind Schnupfen und das nächste Kind hat irgendwie Brechdurchfall und dann ja, splittert der ganze Plan. Und dann bin ich froh, wenn ich es in die Klinik alles gut schaffe. Ich denke, alles hat seine Zeit und ich denke auch, dass es möglich ist. Für mich ist es momentan schwer abbildbar, weil ich jetzt in meiner frisch gewordenen, frisch gebackenen Chefärztinnenposition zunächst meine ganze Energie hier hineinstecke und möchte, dass meine Klinik so gut wie nur irgend möglich wächst und gedeiht und meine Patienten glücklich und zufrieden sind und ich gute Medizin machen kann. Aber ich denke auch, wenn ich ein Team habe, auf das ich mich verlassen kann und Strukturen geschaffen habe, die gut funktionieren, werde auch ich wieder Freiräume haben, selbstverständlich durch die Teilzeittätigkeit, mich möglicherweise eben auch anderen Dingen zu widmen. Ob und inwieweit das dann eine Selbstständigkeit ist oder dann vielleicht tatsächlich nur die Familie, das wird dann die Zeit zeigen. Aber in meiner Vergangenheit war es oft schon so, dass ich Herausforderungen auch dann gerne genommen habe, wenn ich es gar nicht erwartet habe. So habe ich zum Beispiel, während meine Zwillinge Babys waren, habe ich meine Habilitation zu Ende gebracht und habe in der Zeit, wo meine Kinder Mittagsschlaf gemacht haben, meine Publikation zu Ende geschrieben und meine Habilitation zu Ende geschrieben. Und hätte man mir das vorher gesagt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist niemals schaffbar. Es war aber so, dass es für mich der perfekte Ausgleich war zum, sage ich jetzt mal, normalen Mutteralltag. Und es hat bei mir, mich hat es wahnsinnig bereichert damals, meine Publikationen zu Ende zu schreiben und meine Karriere dann eben auf diese Art und Weise weiter zu verfolgen, obwohl ich gerade in Elternzeit bin mit zwei kleinen Babys. Und so denke ich, Wird es auch für diese App oder für eine Selbstständigkeit irgendwann der richtige Zeitpunkt sein? Auch wenn ich jetzt noch nicht genau weiß, wann es soweit ist.
Ich finde es super schön und da möchte ich doch noch mal drauf eingehen. Und zwar hast du ja jetzt gerade die Elternzeit angesprochen, was auch bei ganz vielen der Grund ist des Umbruchs. Der Grund ist, noch mal in sich reinzuspüren, was möchte ich eigentlich? Wo stehe ich im Moment? Wie zufrieden bin ich an diesem Punkt? Und möchte ich eventuell doch noch mal was anderes? Also gerade die Elternzeit ist häufig der Punkt, wo auch Kundinnen, Klientinnen an mich herantreten und sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt werde ich noch mal meine oder überhaupt einmal meine Selbstständigkeit in Angriff nehmen. Also auch das ist, glaube ich habe noch keine Kinder, aber ein ganz einschneidender Moment im Leben, ne, wo man alles noch mal irgendwie in Frage stellt und dann auch vielleicht ein anderes Gleis nutzt, um da abzubiegen und dann nochmal anderweitig lang zu fahren und da nochmal anders durchzustarten. Und da würde ich auch tatsächlich dann vielleicht diesmal die letzte Frage an dich stellen. Was würdest du denn Leuten mitgeben wollen, die gerade an einem dieser Wendepunkte sind, die gerade darüber nachdenken, was will ich jetzt eigentlich? Will ich in dem Job bleiben, wo ich bin? Will ich mich eventuell selbstständig machen? Ich habe da irgendwie schon eine ganze Weile diese Idee und es kribbelt unter meinen Fingern, aber kann ich das überhaupt? Was würdest du den Leuten mitgeben wollen?
Machen. Unbedingt machen. Egal was kribbelt, man muss es machen. Ich glaube, es ist nicht trauriger am Ende eines Lebens, als wenn man lauter hätte ich doch dies, hätte ich doch das, hätte ich doch jenes vor sich hat. Ich denke, man kann nicht immer alles erreichen in seinem Leben, was man so an Wünschen hat. Und ich glaube, man kann auch möglicherweise in einem Beruf, den man nicht so gerne macht, seine Erfüllung finden, wenn man ihn gut ausfüllen kann. Man kann möglicherweise auch in einer Sportart gut werden, die einem nicht besonders viel Spaß macht und man kann wahrscheinlich auch von einem Essen satt werden, das einem nicht besonders gut schmeckt und trotzdem zufrieden sein. Alles ist irgendwie möglich und wir Menschen sind ja auch sehr anpassungsfähig. Ich glaube, dass es ein wahnsinniges Glück ist, wenn man, und das haben wir Ärzte ja zum Glück häufig, so einen erfüllenden Arztberuf hat. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Beruf habe und liebe diesen Beruf. Und dieses Glück hat wahrscheinlich nicht jeder. Und insofern ist es dann schwierig, noch gleichzeitig noch diesen Wunsch und noch jenes und vielleicht noch hier eine Selbstständigkeit und dann noch eine Habilitation und so weiter, alles auch noch unterzubringen und das Ganze mit dem gleichen Enthusiasmus. Insofern muss ich für mich auch immer wieder gucken, dass ich mich wieder auf den Weg bringe und mich nicht und nicht zu viele Wünsche habe. Das schaffe ich in letzter Zeit immer besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne mitgeben möchte ja, vielleicht Menschen wie mich, die irgendwie viele Interessen haben und die Dinge, die man wirklich mit Herzblut umsetzen möchte, die einem so ganz wichtig sind. Ich glaube, die muss man versuchen, irgendwie umzusetzen. Und wenn man am Ende des Tages herausfindet, ich konnte sie nicht umsetzen, weil dann wird man sich zumindest nie den Vorwurf machen müssen, hätte ich doch. Denn man hat es ja dann versucht, aber aus irgendwelchen Gründen ging es eben nicht. Und damit ist es auch in Ordnung. Ich finde, man muss Wünsche auch beerdigen können, wenn sie sich nicht realisieren können lassen. Aber zu dem Punkt muss ich erst mal selbst gelangen. Und ich finde es immer ganz schade, wenn Leute etwas noch nicht einmal versuchen, obwohl sie es gerne ausprobieren wollen würden, nur aus Angst davor, dass sie es vielleicht nicht umsetzen können. Ja, diese Angst ist immer da. Es wird immer Dinge geben, die wir uns wünschen und die wir, obwohl sie vielleicht noch so wünschenswert sind, sich nicht erfüllen lassen. Aber wenn ich es nicht probiere, dann kann ich es auch gar nicht beurteilen. Wenn ich es probiere und zu dem Punkt komme, dass es sich für mich nicht realisieren lässt, okay, dann muss ich damit umgehen können. Und ich glaube, das ist etwas, was ich allen gerne mitgeben würde. Wenn etwas wirklich wichtig ist, ausprobieren. Und wenn man am Ende des Tages dazu kommt, dass es dann doch nicht das Richtige war, dann ist es auch in Ordnung.
Und vielleicht, ganz vielleicht, ist es ja genau das, was man will. Und vielleicht funktioniert es ja perfekt. Und das weiß man immer erst, wenn man es ausprobiert hat. Dankeschön, liebe Carolina.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Wenn du jetzt unter deinen Fingernägeln diese Idee lodern spürst und weißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach mal ausprobieren, so wie die liebe Carolina gesagt hat, damit ich weiß, funktioniert's, will ich damit weitermachen. Ganz egal, ob es jetzt Teilzeit-Selbstständigkeit ist, neben deinem Angestellten-Dasein, oder du sagst, ich gehe all in, ich weiß, das wird richtig geil und ich mache eine Vollzeit-Selbstständigkeit daraus. Ganz egal, ich werde dich im Gründungsprozess mit begleiten und zwar in meinem Gründungsmentoring Gold richtig gründen. Über 12 Wochen geht mittlerweile das Programm. Da werde ich Stück für Stück, Meilenstein für Meilenstein dir zeigen, was du brauchst, um ein gutes Fundament für deine Gründung zu legen, damit du wirklich dir auch ein erfolgreiches und profitables Business aufbaust. Und dafür kannst du dich jetzt noch anmelden für die Warteliste. Den Link packe ich dir mit in die Shownotes mit rein und es ist komplett unverbindlich. Dann bekommst du alle Infos dazu zugeschickt, sobald du dich eben anmelden kannst. Und ich freue mich richtig doll auf diese neue Gründungsgruppe. Es sind jetzt schon spannende Leute mit dabei, wo ich weiß, das sind richtig, richtig coole Ideen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du sagst, ich weiß noch gar nicht, ob meine Idee profitabel ist. Auch dann kann ich dir sagen, es kommt was richtig Cooles und du willst unbedingt alle weiteren Informationen haben. Also ab auf diese unverbindliche Warteliste. Es lohnt sich und ich freue mich darauf, dich als zertifizierte Gründungsberaterin auf deinem Gründungsweg ab sofort bei Gold richtig gründen begleiten zu dürfen. Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche, wenn es wieder eine neue Podcast-Folge hier beim Mind in Business gibt. Deine Dr. Julie.